glaube, deutsche Unternehmen, da sitzt der Chef noch am Kopfende oder am Kopfanfang und unterstützt seine Entscheidung mit, ich glaube oder wir machen es so. Das ist bei Amerikanern nicht so, sondern da entscheiden harte Fakten, harte Daten und nicht so sehr die Meinung und die Opinion.
Suits and Sneakers. Der Deininger Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider.
Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits and Sneakers. Mein Name ist Harald Fortmann und mit mir dabei wie immer Joy Edwin Tanaraja.
Hallo zusammen.
Unser heutiger Gast liebt das Reisen, die Landschaften, die Architektur, das Essen. Jedes Jahr, wenn nicht gerade Pandemie ist, steuert er mit seiner Frau ein Fernziel an. Ein Genussmensch, die vielen Eindrücke hält er mit seinem Smartphone fest. Golden Gate Bridge, Felsendorn, Maya-Ruinen, Elbphilharmonie, Filter drüber, Titel einfügen, halbtags ergänzen, hochladen. So einst das Tagesspiegel über ihn.
Er verwendet unterschiedlichste Social-Media-Apps und Kommunikationsplattformen und das nicht nur zur Unterhaltung. Dieses Ausprobieren, dieses Interesse, dieses Neugierigsein, das gehört in meinen Augen in dieser Welt auch dazu, um Schritt halten zu können und in dem Business klar eine Meinung vertreten zu können, sagte er bei dem Tagesspiegel. Willkommen, Götz, zur Podcast Suits and Sneakers.
Lieber Harald, lieber Joy, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Super, ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Wir blicken auf deine Karriere zurück, deine langjährige ja schon. Und du warst einer der frühen Mitarbeiter bei Google und hast dort unterschiedliche und immer Growth- oder wachstumsgetriebene Rollen auch inne gehabt. Du hast aber auch aufkommende Märkte, also Emerging Markets, übernommen und warst dann letztendlich fast 15 Jahre dort und hast diesen Wandel auch des Unternehmens begleitet. Wie viel Resilienz benötigt man eigentlich heutzutage als Manager, um in einer so schnell umtriebigen Branche wie eben diesen Tech-Giganten tätig zu sein?
Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so spüren kann oder beantworten kann. Ich glaube, man hält irgendwie Schritt. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag 2005 und ich bin gleich in Meetings reingekommen und ich merkte sofort, das ist ein anderes Niveau hier, auf dem du arbeitest. Es waren extrem smarte Leute um einen rum. Das hat natürlich aber auch angespornt. Innovation ist was, was permanent von einem gefordert wird. Die kommt von überall. Jeder muss in seinem Bereich schnell sein, innovativ sein, Fehlerkultur zulassen und letztendlich macht das ja auch total Spaß, Innovation und Geschwindigkeit. Und insofern habe ich das nicht als eine Bürde empfunden, sondern man ist schnell mitgewachsen, hat diese Resilienz aufgebaut. Und ich glaube, viel haut mich jetzt gerade nicht aus dem Hocker, wenn man in Management Boards von Amerikanern mit drin sitzt und Feedback geben kann. Da muss man auch ein gewisses Selbstbewusstsein aufbauen.
Mhm. Kannst du denn aus dieser Erkenntnis heraus verstehen, dass so viele deutsche Mittelständler und auch Konzerne immer noch diese Herausforderungen haben, bei der Geschwindigkeit der Digitalisierung jetzt nochmal irgendwie hochgetrimmt durch KI nicht mehr mitkommen?
Viele dieser Technologien, die uns irgendwie gerade umtreiben, die werden ja nicht unbedingt aus Deutschland gemacht. Ich glaube, da geht's schon mal los, dass viel in den USA passiert und setzen sich deutsche Mittelständler mit diesen Themen auseinander, haben die Berührungspunkte und Berührungspunkte frei von Angst. Fehler wirst du machen, wenn du mit Technologie irgendwie startest. Aber genau diese Berührungspunkte, die muss man finden. Man muss ausprobieren. Und da glaube ich, dass viele Mittelständler sich echt schwer tun. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben so diese Fehlerkultur. Etwas auszuprobieren wie im Sandkasten. Die erste Sandburg fällt um, aber was lernt man daraus? Und das ist ein urdeutsches Thema. Fehler machen ist schlecht. Und ich glaube, das ist etwas, was man in Deutschland stärker verankern sollte. Probier einfach mal aus. Und wenn du auf die Nase fällst, ist das gut. Das kommt mit einem Learning.
Das heißt, wir könnten dich zu einem guten Mittelständler gar nicht vermitteln, weil du vom Mindset her schon zu amerikanisch bist.
Vielleicht ist genau das der Reiz, jemanden wie mich zu einem Mittelständler zu vermitteln, weil ich mit einem komplett anderen Mindset in das Thema reingehe. Das ist natürlich ein totaler Kulturprozess, den man gemeinsam mit einem Unternehmen gehen muss, mit Mitstreitern in den Chefetagen. Man muss die Leute mit auf diese Reise nehmen. Man muss Vertrauen ausstrahlen. Man muss eben genau das Teams mitgeben. Habt keine Angst davor. Probiert etwas aus und nicht einmal, sondern mehrfach. Insofern, ich glaube, das kann ein Erfolgsrezept sein, so ein Mindset zu verbinden mit Unternehmen, die genau hier Schwächen haben oder ein Riesenpotenzial haben.
Vergesst den Betriebsrat nicht, vergesst das ganze IG Metall nicht. Es ist eine andere Kultur hier.
Aber auch das ist eine Riesenchance für all diese Unternehmen. Die müssen wachsen, die müssen aus Krisen raus, die müssen Transformation machen. Insofern muss man alle mitnehmen und insofern sind auch Betriebsräte sicher ureigens interessiert am Fortschritt, an Innovation, wenn es soft und wenn es gemeinsam mit Teams gelebt wird.
Ich glaube, Kommunikation ist tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg an der Stelle. Mhm. Und das ist ja das, was Joy auch gerade eingangs zu dir sagte. Du bist ja wirklich auch sehr präsent auf den sozialen Kanälen. Du bist jemand zum Anfassen, ja, den eben auch Kunden nicht nur eben auf der Bühne irgendwie bei großen Kongressen erleben, sondern auch da verfolgen können und auch ja etwas Persönliches auch von dir kennenlernen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und ich bin ja immer noch dran, meine Frau zu überzeugen, dass sie auch mal ruhig mit auf dem Bild drauf darf. Aber ja, da bist du mir voraus, definitiv. Du sprachst gerade von diesem Kulturwandel und da vielleicht auch nochmal angeschlossen. Bei Google hast du ja wirklich die ganze Zeit mitgemacht, von einem Suchmaschinenmarketinganbieter zum globalen Marketing-Player bis hin eben jetzt zu den neuen Services, eben sprich Cloud und so weiter. Was hast du selber daraus gelernt? Was waren deine Erfahrungen in den verschiedenen Tätigkeiten, die du ja auch dort aufführen durftest und konntest? Was hast du dann auch da mitgenommen, dann eben zu der nächsten Station eben in deinem Führungsstil?
Ich war 15 Jahre da, bin 2005 zu Google gekommen und so der erste bleibende Moment, den ich jetzt heute noch in Erinnerung habe, ist, wir waren auf der großen Sales-Konferenz in San Francisco. Mitarbeiteranzahl war damals noch 3.000, 4.000 Mitarbeiter. Wir saßen da und uns wurde Google Earth zum ersten Mal vorgestellt. Und das war also so ein Big Bang-Produkt. Man saß in dieser Riesenhalle und sah plötzlich die Welt auf einem Screen, den man drehen konnte, reinzoomen konnte. Und das war für mich echt dieser Moment, wo ich sagte, wow, ich bin beim richtigen Laden. Also hier wird Geschichte geschrieben, hier wird Technologie geschrieben. Und letztendlich, wenn man sich das so anguckt, was Google so in den ganzen letzten Jahren aufgesetzt hat, immer im Plattformbereich, das war schon State of the Art. Und Google hat immer wieder den Standard gesetzt, ob das in der Suche war, ob das bei YouTube ist. Mit Android hat man die Plattform für den mobilen Bereich aufgesetzt. Mit Waymo, ein Produkt, was man jetzt nicht unbedingt kennt, aber das ist Self-Driving Cars. Die Plattform hat Google aufgesetzt. So, und immer wieder das zu verstehen, das zu akzeptieren, war etwas, was von jedem in diesem Unternehmen erwartet wird. Nummer eins. Nummer zwei, wenn man 15 Jahre da ist, dann macht man nicht 15 Jahre das Gleiche, sondern man muss immer irgendwie frisch im Kopf bleiben und man muss sich auch neuen Themen wieder stellen. Und bei Google hieß das immer schön, I'm uncomfortably excited. Das war ein Moment, in etwas reinzugehen und zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll und etwas mit einem ganz frischen Blick zu bekommen. Und das habe ich 4-mal in meiner Karriere gemacht. Ich bin beispielsweise nach Dubai mit meiner Familie gegangen und das war uncomfortably excited, mit 2 Kindern, die im Kindergarten und in der Schule waren, nach Dubai zu gehen, etwas neu aufzubauen, wo man kein Netzwerk hat, wo man im Grunde keinen kennt. Das war eine super spannende Zeit, aber im Flieger dahin hatte ich Respekt, vielleicht sogar ein bisschen Angst, aber da ist was Tolles draus geworden. Und insofern, das hat mich als Person und das prägt einen dann auch als Führungskraft, immer wieder auf neue Menschen, auf neue Kulturen, auf neue Themen einzugehen und offen zu sein dafür. Und das wird von einem erwartet. Ich sage aber auch, ich habe dann irgendwann nach 14 Jahren, habe ich gedacht, das Cloud-Geschäft ist etwas, was sehr stark boomend ist und ich bin in diesen Bereich reingegangen, habe aber ganz schnell gemerkt, das kann ich überhaupt nicht. Da fehlt mir die Basis, das Fundament. Ich hatte überhaupt nicht das Expertenwissen und man ist überhaupt nicht akzeptiert worden in diesem Bereich. Und man muss auch sehen, dass das Cloud-Geschäft ein anderes Google ist als beispielsweise das Advertising-Geschäft. Aber Google hat mich in meiner Art, in meiner Führung extremst geprägt und vorbereitet auf all das, was danach kam.
Absolut, glaube ich, mit die beste Schule. Man hört ja immer gerne, was willst du nach deiner Uni machen? Und viele haben sich schon fest vorgenommen, sich bei Google zu bewerben. Nicht jeder wird genommen. Aber was mich bei dem Ganzen umtreibt, Götz, ist immer diese Frage der Kultur, der Führung. Wir Deutschen müssen uns ja mit einer Thematik identifizieren. Und es ist nun mal eine gewisse DNA in der Führung, in der Erfinderschaft etc. Und man merkt ja, es kommt sehr viel vom Teich rüber geschwappt. Und ich finde es zum Teil erschreckend, dass es auch noch sehr gut funktioniert. Also Thema Kulturidentifikation, Loyalität zum Arbeitgeber. Man geht nicht von heute auf morgen dann zu einem anderen. Man macht hier die Ausbildung, beendet wahrscheinlich seine Karriere oder sein Berufsleben bei einem. Die Zeiten sind ja lange rum, das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz merkt man ja bei, wie viel hochtechnologischen Unternehmen das sind, ob neben Google oder Tesla oder auch andere Unternehmen oder Apple, mit sehr viel Emotionalität, also wirklich harte Komponenten über viele weiche Komponenten. Das merkt man ja in deinen Augen, wenn du über dieses Google Earth Präsentation noch heute darüber erzählst, das ist schon mindestens eine Dekade her, das strahlt dein Auge. Das heißt, die haben es ja geschafft, Emotionalität rüberzubringen. Glaubst du, dass das den Deutschen hier im Markt guttun würde, tolle Ideen auch emotional rüberzubringen? Oder sind wir da nicht zu analytisch, zu sachlich? Und das geht dann auch rüber zu der Frage, Thema Führung. Sind wir da noch zu hierarchisch, zu autoritär? Oder sagst du, wir müssen da die Menschen abholen, brauchen eine weichere Komponente? Weil du wirst nicht in den Mittelstand reinkommen in eine Konferenz und smarte Leute finden. Ja, das ist ein eingespieltes Team. Die Strippen sind gezogen. Du musst dich jetzt integrieren. Punkt. Ja, und auch wenn du da der neue CEO bist, du musst da schon vorsichtig sein. Das heißt, das sind ja Fakten, wo du doch heute noch findest. Ja, was wäre, ist ein anderes Thema. Meine Fragen, wo siehst du da die Herausforderung für unsere Wirtschaft in Deutschland? Oder siehst du, ist der Zug da schon abgefahren?
Wow, das ist eine Frage, auf die ich gar nicht so sehr antworten kann, weil ich nie groß in deutschen Unternehmen gearbeitet habe. Ich war zwar in der Media-Industrie und das waren zum Teil Kunden von mir, aber ich muss jetzt sagen, dass ich nicht unbedingt bei großen deutschen Unternehmen an den Entscheidungstischen gesessen habe. Ich glaube, Amerikaner arbeiten anders und das fängt schon, ihr habt das gerade gesagt, Suits and Sneakers, das muss man leben. Bei Amerikanern fängt es schon damit an, dass man sich duzt. Das ist eine ganz andere Kultur. Das ist in Deutschland, glaube ich, erst so in den letzten 5 bis 7 Jahren gekommen, dass man gesagt hat, bei großen Unternehmen duzt man. Bei Amerikanern ist das schon allein auf der Sprache verankert, dass man sich duzt. Dann nimmt man Distanz raus. Ich glaube, deutsche Unternehmen, da sitzt der Chef noch am Kopfende oder am Kopfanfang und unterstützt seine Entscheidung mit, ich glaube oder wir machen es so. Das ist bei Amerikanern nicht so, sondern da entscheiden harte Fakten, harte Daten und nicht so sehr die Meinung und die Opinion. Das ist etwas, was ich total gelernt habe bei Amerikanern, dass man bei all dem, was man tut, unterstützt mit Daten, Fakten, Zahlen, jede Diskussion auch gewinnen kann. Egal auf welcher Seite des Tisches man sitzt. Können deutsche Unternehmen davon lernen? Ja, glaube ich. Wichtig ist, solche Field Trips zu machen, sich das anzugucken, die Möglichkeit nutzen, mal in die USA zu fahren und zu gucken, was machen denn Amerikaner anders und was mitnehmen.
Das hat ja Zetsche 2006 gemacht. Der war in den Staaten, Silicon Valley, und dann kam er zurück und dann stand er da beim nächsten Präsentation bei Daimler und mit dem Sneakers und ohne Krawatte und dann ging das los. Und das ist, was mich so ein bisschen stört. Er kam, hat es nachgemacht und alle haben nachgemacht und alle haben die Krawatten jetzt abgelegt. Man weiß aber nicht, warum, weshalb. Es gab keine Diskussion in der Gesellschaft darüber, warum legen wir, warum duzen wir heute. Also wir haben eine Duzkultur, spätestens als Harald dann zu uns gestoßen ist, hat es ja durchgesetzt. Finde ich auch gut, da gibt es eine Nähe, aber wir reden ja hier von einer Gemeinschaft bei uns im Unternehmen. Aber ich würde es nie wagen, einen Kunden anfangen zu duzen. Das ist natürlich branchenabhängig. Aber was ich noch dreister finde, ist, wenn man über LinkedIn geduzt wird, und da hat man noch gar keine Nähe drauf. Also ich komme damit noch nicht klar oder ich bin da noch nicht integriert.
Ich habe da das schöne Beispiel von Axel Springer, die auch irgendwann Mitte der 2000er als kompletter Vorstand ins Silicon Valley gegangen sind, die Anzüge zu Hause gelassen haben, in der Holzklasse nach San Francisco geflogen sind, sich ein Haus in Palo Alto gemietet haben und gesagt haben, jetzt versuchen wir mal dieses Silicon Valley-Leben auch so ein bisschen nachzustellen. Ja, fake it till you make it. Das ist nun mal manchmal so. Ich glaube, dass man sowas auch ein bisschen provozieren muss oder ein bisschen forcieren muss, denn man kann nicht den kompletten Mittelstand in etwas reinlavieren, sondern man muss einfach, wenn man progressiv ist, sagen, fake it till you make it, wir machen das jetzt einfach mal und irgendwann werden wir schon merken, was die Vorzüge davon sind. Deshalb die Axel Springer-Geschichte, die fand ich ganz toll und ich glaube, das ist der Grundstein auch für Axel Springer, dass sie deutlich erfolgreicher heute sind als die Zukunft, die sie damals vor Augen hatten.
Definitiv, weil ich glaube, das war die Erkenntnis auch, dass sie sich verändern müssen. Die Protagonisten nennen es ja selber die erste Männer-WG im Silicon Valley. Das war ja auch das Zusammenleben, war ja auch ganz neu, ne? dass Vorstände sich so nah waren. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, auch wenn so viele Jahre vergangen sind, wenn sie davon erzählen, was das mit ihnen gemacht hat. Das ist schon extrem spannend, da gebe ich dir komplett recht. Also ich persönlich sehe aber auch immer mehr Unternehmen in Deutschland, auch aus dem Mittelstand, auch im Konzern, sich eben auch verändern, auch zu verstehen, dass auch zum Beispiel diese Duzkultur, ne? Also das ist ja immer eine Frage, wie oder warum duzt du? Ja, und das machst du ja nicht aus einer Respektlosigkeit. Aber als ich zum Beispiel ja auch im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater in den Vorstand gekommen bin, da haben sich auch noch alle dort gesiezt. Ja, also alle Mitglieder haben sich untereinander gesiezt und der Vorstand auch. Und da habe ich gesagt, was ist das hier? Das kann nicht funktionieren. Ja, wir können nicht eine Branche nach vorne bringen. Wir können nicht zusammenarbeiten. Wir können nicht diese Dynamik bringen, wenn wir uns alle siezen. Und da habe ich eben, genau wie bei Deininger, als ich gestartet bin, diese Sportanalogie gebracht. Habe gesagt, wer von euch würde in der Fußballmannschaft spielen und sagen, Herr Müller, schieß mal einen Ball rüber. Ja, das macht doch kein Mensch. Und wir haben es geändert und wir hatten auch da Widerstände von alten Personal. Diese Dulzgüter, was soll das jetzt hier? Und auf einmal haben die Leute aber gemerkt, diese Dynamik, die dadurch entstanden ist und wie viel wir auf einmal geschafft haben und dass das was anderes ist. Und ich glaube, keiner hat irgendwann die Spur gemerkt, da ist eine Respektlosigkeit deshalb da. Ganz im Gegenteil, vielleicht sogar mehr Respekt, der untereinander entstanden ist. Und vor allem, was wir geschafft haben, und das haben wir im BDU geschafft, das sehe ich aber auch bei vielen Kunden, die das dann irgendwann mal anfangen, ist, dass sie eine deutlich höhere Offenheit haben. Ja, das heißt, auch Probleme, Herausforderungen werden offener untereinander angesprochen, die vorher nicht gegeben waren. Und auch Vorstände, die ich mal zusammenbringe, wo ich sage, ihr beiden solltet euch mal unterhalten, weil ich höre ähnliche Herausforderungen, tauscht euch mal aus. Und dann immer, ja, aber ich kann ja nicht erzählen, was bei uns, das ist ja ein Wettbewerber. Und dann treffen die sich doch mal und auf einmal sind sie per Du und sagen, Mensch, ich habe so viel davon gelernt und das hat mir geholfen. Und ich glaube, ich bin auch kein großer Freund, alles aus Amerika zu übernehmen, aber ich glaube, das ist etwas, was die uns einfach im Voraus haben. Und ich glaube, uns tut es als deutsche Gesellschaft auch gut, nicht alles selber finden zu wollen, sondern auch ruhig mal zu kopieren. Und mal zu gucken, wo funktioniert es vielleicht auch besser als in Deutschland.
Danke, Harald, da hast du mir genau das Wort Offenheit so von der Zunge genommen, denn genau das sehe ich auch. Diesen Willen zu zeigen, etwas verändern zu wollen. In der Tat mit Leuten sprechen, Beratung zuzulassen und Themen auszuprobieren und auch das Gefühl haben, ich kann das noch nicht, aber ich starte mit etwas. Ich habe das damals bei Google erlebt, als wir mit der Suche damals gestartet sind. Viele Agenturen und Kunden hatten null Ahnung, was Google macht. Und es war immer so eher als die große Datenkrake verschrien. Ich habe ganz oft gemerkt bei Leuten, die hatten aber gar keine Ahnung, worüber sie reden. Und ich bin bei vielen Gesprächen hergegangen und habe gesagt, lass uns mal den Rechner öffnen und jetzt erkläre ich dir mal from the scratch, wie Google funktioniert. Und man hat immer wieder den Aha-Effekt bei Leuten auch mitbekommen. Es wird viel über etwas geredet, was man letztendlich gar nicht nutzt, gar nicht in der Tiefe ausprobiert. Und da muss man gewisse Curiosity haben und den Willen zu haben, auch mal ein Anfänger in etwas zu sein und mit etwas neu zu starten.
Von diesem Giganten, von der Datenkrake Google, übrigens auch eine tolle Story, Ex-AOL-Kollege Philipp Schindler, ja als Deutscher im Silicon Valley ja super erfolgreich seit Jahren bei Google, da in der ersten Riga, auch eine tolle Geschichte, schönen Gruß an ihn an der Stelle. Von diesem Tech-Giganten, von dieser Krake bist du ja zu so einem David der Branche gegangen, zu so einem Herausforderer. Was hat dich bewegt, diesen Schritt zu machen oder was war dein Blick eben auch, als du vor jetzt knapp 5 Jahren von Google zu Snap gegangen bist?
Na, du spielst ja auch eine gewisse Rolle hier in dieser Story. Ich habe dich damals in Hamburg am Gänsemarkt getroffen und wir sprachen und wie geht's dir, wie geht's mir? Und du sagtest irgendwann, du weißt, dass Snap sucht. Das Lustige war, ich war Heavy Snap-Nutzer. Ich habe 2 Kinder, die jetzt im Alter von 22 und 18 sind und ich habe damals schon mit meinem besten Freund haben wir angefangen, Snap zu nutzen und eben das nicht erst kurz vor einem Bewerbungsgespräch, sondern deutlich davor. Ich wollte die Technologie nutzen, die meine Kinder nutzen und ich war Heavy Snap-Nutzer und somit lag das total nah. A, das Gespräch mit dir, B, dass ich es ohnehin nutze. Somit war mir auch schon bewusst, was Snap überhaupt für ein Potenzial hat. Damals haben viele auch gesagt, zu Snap, gibt's die überhaupt noch? Warum gehst du da hin? Ganz im Gegenteil, Snap hat ein Wahnsinnswachstum hingelegt, eine totale Durchdringung im deutschen Markt bei den Gen Z und bei den Millennials. Also mir war durchaus bewusst, was das für ein tolles Unternehmen ist, für eine tolle Tech-Company und eben die auch noch Werte und Leitsätze hat, die mir, glaube ich, in meiner Persönlichkeit sehr nah sind. Insofern war das ein logischer Schritt, A, diesen Schritt in die Bewerbung reinzugehen und B, das dann auch zu bekommen. Und ich muss sagen, this was the fun of my life.
Cool. Smart, kind und creative waren ja die Werte, die mir damals mitgegeben worden sind, auch im Briefing so jemanden zu suchen. Passt Faust aufs Auge auf dich, gar keine Frage. Ich glaube, das hat jeder auch die letzten Jahre beobachten können, wenn er sich mit dir oder mit Snap beschäftigt hat. Aber was hat Diese Kultur, das ist ja wieder dann nochmal anders als, ne, Don't Be Evil war ja der große Leitsatz von Google über Jahre. Smart, Kind and Creative geht ja nochmal in eine andere Richtung. Was hat das mit dir gemacht? Wie hat dich das geprägt und hast du diese Werte voll erfüllen können? Ja, Kreativität von Google kommt, ist ja gar nicht so, dass das der Standard. Und was hast du damit mit deiner Führung gemacht?
Wenn man sich das so an- oder durchliest, dann hört das ja, hört sich so ein bisschen an wie so ein Wandslogo, was man so als Leitsätze im Foyer platziert, aber letztendlich gar nicht lebt. Bei Snap wurde das sehr stark gelebt. Smartness, Creativity, das haben auch andere Unternehmen. Ich glaube, das ist nicht unique. Das werdet ihr auch sagen, dass ihr hier smarte Leute sucht. Das Thema Kreativität war auch eher damit gemeint, wie gehe ich mit Prozessen um? Wie gehe ich kreativ mit Problemen um? Wie finde ich Lösungen in einem kreativen Weg? Und das haben viele andere Unternehmen auch. Aber dieses Wort Kindness, das hat mich auch besonders angemacht. Was ist denn Kindness? Wie fühlt sich denn das an? Und da muss man schon sagen, das ist etwas, was in diesem Unternehmen total gelebt wird, was aber vielleicht auch ein bisschen meiner Persönlichkeit entspricht. Insofern war das ein Perfect Match. Und das hat man damals auch erlebt, so wenn man Onboarding hat. Wie fühlt sich denn Kindness an? Wie wird denn das tatsächlich gelebt? Und so im Onboarding hat man viele Leute aus anderen Bereichen, anderen kulturellen Background, deutlich anderes Alter. Ich war da mit 30 Leuten, die alle anders waren als ich. Und ich habe wirklich auch gedacht, hups, das ist, hier ist keiner, der ähnlich ist wie ich, sondern es war also DEI durch die Bank. Und was ganz toll war, in einem eintägigen Workshop, der sehr stark mit empathischen Workshops und Gruppenexercises gespickt war, hat man plötzlich mit jedem in dieser Gruppe ein gewisses Band knüpfen können. Und da hat sich das für mich total eröffnet. Das ist mit Kindness gemeint. Und Kindness bedeutet auch, wie man sein Team führt, wie man mit Partnern umgeht. Dieses Wort Respekt spielt eine Riesenrolle. Man kann durchaus auch hart in der Sache sein. Trotzdem kann man kind dabei sein. Und diese feine Linie zu finden, die war wichtig, um erfolgreich zu sein.
Joy hat ja zur Eröffnung des Hamburger Büros eine Ansprache für die Gäste rein. Du warst ja auch da und wir haben das jetzt auch nochmal intern kommuniziert in einem neuen Newsletter, den wir für die interne Kommunikation nutzen. Und einer dieser Werte, ohne dass er, glaube ich, diese Relation auch her hatte, ist eben auch Kindness. Aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig in der heutigen Zeit zu leben und auch fühlen zu lassen für die Mitarbeiter, dass man sich auch um sie kümmert. Das ist der Wert von Führungskraft eigentlich heute, ist eben genau auch jemanden den Rücken zu decken. Und deshalb fand ich spannend, dass das jetzt auch bei Joy jetzt den Weg quasi in diese Werte gefunden hat auch.
Ja, ich glaube, das ist nochmal, ich habe ja eine asiatische Wurzeln und das ist nochmal eine andere Art der Führung. Wir reden ja jetzt gerade global, nicht? Das ganz Westliche, dieses Amerikanische, diese Dudes-Kultur. Trotz alledem habe ich eine andere Meinung als Harald, was die deutsche Sprache ist meiner Meinung nach nicht für das Duzen geeignet. Das ist mit einem You bei einem Englischen was anderes und da sind die Hemmungsschwellen nochmal anders. Aber nichtsdestotrotz will jetzt nicht den Ami-Basher spielen hier, sondern es gibt auch Dinge, die mir in diesem Land fehlen, nämlich das Thema Neid, dieses Kompliment machen. Wenn du morgen mit erfolgreichem Auto um die Ecke fährst, dann wirst du nicht neidisch, sondern wird er auf den Schulter geklopft und gesagt, okay, der hat's geschafft. Und das haben wir natürlich nicht. Und dieses Neiddebatte ist bei uns noch zu groß. Aber auch diese Fehlerkultur, das habe ich auch gemerkt, auch in meinem Werdegang. Man hatte immer Angst vor Fehlern zu machen. Und wenn man Fehler gemacht hat, muss man das irgendwie rechtfertigen und das erklären. Und dafür geht so viel Zeit, Energie und auch so Good Vibrations verloren, dass uns im Wesentlichen der Kern nicht gelöst wird, nicht? Und immer dieses Zwischenmenschliche. Dennoch glaube ich, worüber ihr beide spricht, ist ja die Sprache und über diese Sprache die Menschen abzuholen. Und dazu zählt mit Sicherheit auch eine Duzkultur. Und ich denke auch, durch diese Duzen kommt man sich näher, das ist richtig. Finde ich aber trotzdem, man sollte eine gewisse Identität bewahren und sagen, okay, solange ich noch dein Geschäftspartner bin, sollten wir uns siezen oder man einigt sich dann aufgrund der Branche oder wie auch immer, dass man duzt. Aber wegzukommen von diesem Thema, das Thema Führung, merke ich auch heute, ist nicht mehr so autoritär. Also es ist so, in der asiatischen Kultur, da wird der Chef selbstverständlich auch zu deiner Hochzeit eingeladen. Du gehörst mehr oder weniger zur Familie, auch wenn das jetzt Wort nicht so. Und man hat eine andere Identität zu der Organisation. ohne dass man irgendwelche Corporate Identities hat, sondern man ist dankbar für den Arbeitgeber, man ist dankbar, dass man da Geld verdienen kann und man identifiziert sich, aber ist auch trotzdem selbstbewusst. Und auf der ganz linken Seite des Weltkugels merkt man, das ist genau andersrum, sondern da kommt das von unten, wenn ich das so richtig betrachte. Korrigiere mich ansonsten.
Vielleicht noch zwei Aspekte. Lässt du als Führungskraft Nähe zu? Dieses morgens nicht nur durch die Reihen gehen und guten Morgen sagen, sondern wirklich auch ehrlich fragen, wie geht's dir, und Interesse an Menschen zeigen, dein eigenes privates Wohnzimmer öffnen für deine Mitarbeiter und sie einladen. Und das schafft unheimliches Vertrauen. Das führt auch dazu, dass diese Teams sich hinter dich versammeln und mit dir gemeinsam neue Themen und Herausforderungen angehen, ohne Angst, weil sie wissen, dass du vorangehst. Ich hatte mal ein Chef, ist ganz, ganz lang her, und der war willkürlich. Und das war eigentlich das Schlimmste, was man haben konnte, weil eine Entscheidung, die heute getroffen wurde, die war großartig, ganz toll. Und am nächsten Tag war genau diese Geschichte furchtbar, wie konntest du? Und man konnte sich als Mitarbeiter nicht auf diesen Menschen einstellen. Und man hatte fast schon Angst davor, eine Entscheidung zu treffen, weil man überhaupt nicht wusste, in welche Richtung das geht. Also ich finde, als Führungskraft muss man berechenbar sein, als Führungskraft muss man vorangehen, man muss sich öffnen und man muss wirklich Interesse an Menschen zeigen. Und wenn man das tut, dann stehen die hinter einem und dann gehen die mit einem durchs Feuer oder Herausforderungen. Und das finde ich einen extrem tollen Aspekt, der auch überhaupt nicht an Professionalität leidet, also dass man irgendwie plötzlich nicht mehr akzeptiert wird, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, es schafft einen Bond zwischen Mitarbeitern und Chefs. Und der zweite Punkt, den ich noch sagen wollte, einfach morgens mal in der U-Bahn, ich fahre morgens immer in der U-Bahn und ich lächle jetzt immer mal wieder Menschen an und guck, was zurückkommt. Und wie du gerade sagtest, das ist jetzt nicht gerade in der DNA eines Deutschen, zu lächeln und positiv und fröhlich zu sein. Und im Grunde morgens in der U-Bahn sind die Leute eher grumpy. Und einfach mal jemand angucken, zu lächeln, und man wird erstaunt sein, wie überrascht diese Person ist, fast schon irritiert. Aber es kommt immer ein Lächeln zurück. Und wenn man da mit so etwas reingeht und mit so einem Mindset reingeht, dann passiert auch viel Positives.
Aber man läuft natürlich auch Gefahr, ne? Das bedeutet ja für die Führungskraft von morgen noch mehr Selbstbewusstsein, eine klare Identität, eine Transparenz in dem, was er sagt, und sich daran auch orientieren zu lassen.
Ich glaube, es ist eine gewisse Ehrlichkeit. Mitarbeiter sehen sehr wohl, ob jemand etwas ehrlich meint, ob er sich so etwas antrainiert oder versucht, offen zu sein, oder ob er es wirklich intrinsisch ist. Und ich glaube, das unterscheidet dann wirklich gute Leute von mittelmäßigen Führungskräften.
Jetzt hast du natürlich tolle Technologieunternehmen gesehen. Wie war der Altersdurchschnitt? Ich nehme mal an, relativ jung im Vergleich zu einem Mittelstand, Weltmarktführer.
Ach, in dem Alterssegment bin ich ja mitgegangen. Also ich habe mit 30 angefangen und letztendlich bei Google bin ich mit der Welle geschwommen und alle sind mit mir älter geworden. Jetzt im letzten Unternehmen war der Durchschnitt doch eher um die 30, aber ich glaube, ich bin im Kopfe jung.
Du auf jeden Fall, das merke ich auch. Aber wie würdest du denn diese Generation nochmal beschreiben für die Kritiker, die immer alle über einen Kamm scheren mit Gen Z etc.? Wie ist die Arbeitsmoral von diesen durchschnittlich 30-Jährigen gewesen?
Das ist eine interessante Frage. Ich hatte natürlich in erster Linie Generation Z Millennials in meinem Team. Die erwarten schon eine andere Führung von einem, als man das in anderen Unternehmen mit deutlich älteren Mitarbeitern erwartet hat. Also das ist mehr Mitsprache, das spielt eine Riesenrolle. Man möchte abgeholt werden. Manchmal hatte ich schon auch das Gefühl, dass ich ein paar Lebensweisheiten mit reingeben musste. Ich fand zum Beispiel hochspannend, nehmen wir mal ein Beispiel, ich glaube, das macht das ein bisschen plastischer, diese Work-from-Home-Policy. Wir waren ja eine ganze Zeit wirklich zu Hause, ich war immer im Büro. Und dann die Mitarbeiter wieder reinzuholen und ihnen auch zu sagen, wie deutlich wichtiger und besser es ist, im Unternehmen zusammenzuarbeiten, als diese Freiheit von zu Hause zu arbeiten, zu genießen. Das hat lang gedauert. Und da prallten wirklich Welten aufeinander. Ich war ein großer Verfechter davon, gerade junge Leute mit auf die Reise zu nehmen. Nur wie soll ich jemanden mit auf die Reise nehmen, wenn er in einer Apartmentwohnung in Eppendorf sitzt und wir einmal am Tag vielleicht eine halbe Stunde einen Videocall machen? Und das ist wichtig. Diesen jungen Leuten muss man eben auch was mitgeben. Man muss Vorbild sein. Und das hat lang gedauert, bis dann wirklich auch alle gemerkt haben, Mensch, es ist in der Tat besser, im Büro zu sein. Also ich glaube, die Arbeitsumstände oder die Arbeitsweisen unterscheiden sich von einem Boomer zu einem Gen Z gewaltig.
Google und auch Snap sind ja dafür bekannt, dass sie sehr ausgefallene und kreative Arbeitsumgebungen haben, um diese kreativen Menschen auch ein Heim zu bieten. Bist du der Meinung, dass die Arbeitsumgebung auch ein Schlüsselfaktor dafür ist, dass Menschen überhaupt noch gerne ins Büro kommen und dort tätig werden und nicht zu Hause bleiben?
Ich glaube, man muss sehr attraktiv sein, um überhaupt Talente ansprechen zu können. Für mich war das immer ein Thema, dass ich die Türen sowohl bei Google als auch bei Snap immer geöffnet habe und Bewerber beispielsweise eingeladen habe und gesagt habe, guckt euch doch mal hier um, wie wir arbeiten, ob das Unternehmen oder der Betrieb voll ist. Fand ich einen ganz wichtigen Punkt, wie wir sitzen, wie die Besprechungsräume sind, wie überhaupt der allgemeine Ton ist. Das ist ein Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist ein Spiegel unserer persönlichen. Und das muss man öffnen, um Leuten ein Gefühl zu geben, was sie hier erwarten. Und Attraktivität spielt hier eine Riesenrolle. Authentizität spielt hier eine Riesenrolle.
Also ich glaube, das Thema Authentizität ist ganz wichtig, nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch für die Führungskraft. Aber wie würdest du denn den Hunger dieser Generation definieren? Ist da noch ein großer Hunger oder muss man da sich, also du machst ja die Türen auf und sagst, kommt erstmal rein, so machen wir auch unsere Vorstellungsgespräche. Wir laden potenzielle Berater zu uns ein, wir zeigen ihnen unsere IT-Infrastruktur, zeigen ihnen unseren Research etc., um uns erstmal vorzustellen und dann erst geht's um die Person. Wo merkst du da die Hunger? Es gibt immer wieder bei uns Vorstellungsgespräche, wo eine ganz lange Anforderung gestellt wird und zwar auch mit der Empfehlung, schaut mal, ich arbeite auch gerne weniger, ihr spart dabei Geld. Aber ich möchte nur gerne 20 Stunden arbeiten oder 30 Stunden. Dann sagen die, nee, bist du falsch vielleicht. Ja, also wie ist das da?
Also den Eindruck habe ich jetzt nicht gehabt. Ich habe, wie gesagt, selber zwei Kinder in dem Alter und ich merke total, wie man die anzünden kann. Wenn die Lust auf ein Thema haben, dann sind die angezündet. Und das muss man den vermitteln. Man muss denen zeigen, welche Möglichkeiten sie hier haben in einem Unternehmen. Und das tut man in der Aufgabe, in dem Produkt, im Arbeitsumfeld, im Büro. Und ich glaube, dann ergibt sich das alles von selber und dann wird nicht unbedingt diese Liste herausgeholt, die du gerade angesprochen hast, mit den Anforderungen, die ein Unternehmen hat. Denn irgendwo muss ein Match sein. Aber auch hier Authentizität. Woran kann ich mitarbeiten? Wie kann ich Teil eines großen Ganzen werden?
Jetzt bist du, hatten wir ja eingangs schon genannt, diesen Beitrag aus dem Tagesspiegel, denn du bist ein Lebemann, du liebst es zu reisen, gut zu essen. Ich habe viele gute Restaurant-Tipps von dir gerne übernommen, weil mir das auch sehr liegt. Und ich möchte auf dieses Thema Kunst gerne nochmal kommen. Nicht unter anderem auch, weil wir vor zwei Folgen ja auch einen Street-Arts-Künstler hier zum Thema KI und Kunst im Gespräch hatten. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich glaube, es war meine zweite oder dritte Begegnung mit Evan Spiegel auf dem DLD damals, wo er eben auf der Bühne war und jeder gedacht hätte, jetzt kommt halt ein Vertriebsvortrag oder ein Vortrag, wie cool Snap ist. Und er ist aber dort eben mit dem Künstler erschienen und sie haben über Snap und Kunst gesprochen. Ganz anderer Ansatz, der viele, die um mich rumstanden beim DLD, beeindruckt hat. Wie siehst du denn diese zunehmende Präsenz von Technologie in der Kunst und was macht das mit der Kunst und was macht das mit dem Menschen?
Das war damals 2020 mit Alex Israel auf der Bühne. Fand ich auch total spannend und beeindruckend, diese beiden spannenden Menschen und sehr gut in dem jeweils anderen Metier. Ich glaube, das Thema kommt. Also Kunst und Technologie wächst zusammen. Bin ich ein Kunstexperte? Nein. Habe ich aber selber die Möglichkeit, Kunst zu schaffen und mich auszudrücken? Ja, absolut. Du hast es vorhin selber gesagt. Ich nutze soziale Medien. Meine Tools, die ich nutze, das ist LinkedIn professionell und in Snap und in Instagram, da drücke ich mich persönlich aus. Da zeige ich von mir und aus meinem Leben, da kreiere ich kleine Kunstwerke aus meinem Leben, die ich teilen möchte. Und das ist vielleicht auch eine Demokratisierung der Kunst, dass ich persönlich die Möglichkeit habe, Menschen zu erreichen mit dem, was ich tue. Kunst liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube, am Ende ist dann doch der Pinsel und der Rahmen und der Frame spielen wieder eine Riesenrolle. Mein Freund und ich, wir haben in NFTs investiert. Super spannende Geschichte. Wir haben ein Wahnsinnsgeld versenkt. Wir haben uns Affen gekauft. Die sind nur auf meinem Handy. meine Frau hat mir irgendwann einen Affen ausgedruckt, gerahmt und haben uns den ins Wohnzimmer gehängt. Also eigentlich im Grunde die umgekehrte Idee eines NFTs und ihn wieder zum Leben zu erwecken, weil nur ein NFT im Handy zu haben oder auf dem Rechner ist dann doch ein bisschen wenig. Und ich glaube, das ruckelt sich alles ein, wie sich das auch mit NFTs alles eingeruckelt hat und auch wieder eine Normalisierung eingekehrt ist. Aber trotzdem spielt Technologie eine Riesenrolle. Das ist Accessibility, also wie kann ich Kunst wahrnehmen oder wie kann ich Kunst nutzen? Wie kann ich Kunst erstellen? Es ist ein Werkzeug, es kann ein Pinsel sein, es kann eine Leinwand sein, aber letztendlich wollen wir und müssen wir vor einem Kunstwerk stehen und es gut finden oder schlecht finden. Und auch ein Kunstwerk schlecht zu finden, ist absolut akzeptiert.
Jetzt ist es ein tolles Gespräch bisher gewesen. Google, Snap, das sind ja alles Top-Adressen und du hast mit Bravour alles hinter dich gebracht. Frage, es gab doch bestimmt in deinem Leben auch mal Situationen, wo du das Gefühl hattest, das ist eine Niederlage, ich liege jetzt am Boden und ich bin jetzt gefallen. Was hat das mit dir gemacht, beziehungsweise wie bist du da rausgekommen?
Ich müsste ein bisschen überlegen. Ich bin sehr ehrlich. Ich glaube, ich war immer eher so auf der Sonnenseite dieses Lebens. Ich habe mich schnell aus Themen rausgezogen. Ich glaube, so diese Transitions von einem in ein nächstes Chapter, das ist etwas, was man bewältigen muss. Ich würde das jetzt nicht als Problem oder als Niederlage oder so wahrnehmen, sondern wenn ich aus einem Bereich raus will oder raus muss, wie bewerkstelligt man es, dass man eine tolle Anschlussaufgabe findet, die eine Herausforderung ist? Und wie meistert man die? Und mit welchem Mindset geht man an solche Themen ran? Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Habe ich jetzt große Niederlagen im Leben erlebt? Nein, bin ich sehr ehrlich. Ich war doch eher auf der Sonnenseite. Ich bin sehr positiv an Themen rangetreten und vielleicht habe ich mir die eine oder andere Niederlage einfach auch schön gelächelt oder sie schön gemacht und somit fiel ich da gar nicht in ein Loch rein.
Das passt aber genau zu diesem Bild, was ich von dir habe und was du auch gerade erzählst hast von der U-Bahn, dieses Lächeln. Ja, das ist auch, wenn man dir mal eine Herausforderung erzählst, du bist nie negativ. Du sagst immer so, okay, aber was kann man da Tolles draus machen? Und das ist, glaube ich, das, was dich prägt und was auch deine Umgebung oder dein Netzwerk prägt. Du warst immer hier der Topmann im deutschen oder im deutschsprachigen Raum, hast aber ja auch Führungskräfte international gehabt, die quasi dann auch dich geleitet oder geformt haben. Hast du da irgendwelche Anekdoten, wo du sagst, also das hat mich unglaublich beeindruckt oder geprägt oder da denke ich gerne dran zurück an diese Themen?
Ich hatte bei meiner Zeit bei Google, habe ich sehr viel mit Kollegen, Freunden in Osteuropa und im Mittleren Osten gearbeitet. Und das war der Spaß. Das war so großartig, gerade der Mittlere Osten aus Dubai heraus. Das entsprach auch meiner Persönlichkeit, sehr empathisch an Themen ranzugehen. Ich erinnere mich noch, so die ersten Partner, die man dort kennengelernt hat, 95% des Lunches, der Besprechung, geht es um das Persönliche, geht es um den Austausch. Aber die öffnen die Herzen und die Ohren für die letzten 5%, wenn es ums Business geht. Das hat mir total Spaß gemacht und das entsprach sicher auch meiner Persönlichkeit. In Osteuropa, was grundsätzlich eher so ein bisschen pessimistischer Landstrich ist, wo das Glas eher halb leer als halb voll gesehen wird, wenn man da mit einer positiven Attitüde reinkommt, kann man eine ganze Menge verändern und man ist relativ schnell positiv im Raum wahrgenommen und man muss nicht in diesen gleichen Duktus verfallen. Und ich hatte einen irren Chef in dieser Zeit in Dubai, das war Mo Gaudat, der war Vice President Emerging und der hat mich total gechallenged. Also der hat mir im Führungsstil extrem viel mitgegeben, aber zu der Zeitpunkt war das extrem challenging. Vielleicht eine kleine Anekdote, man ist bei Mo ins Büro gekommen und Mo hatte keinen Schreibtisch, sondern man saß erstmal auf dem Boden. Er war Ägypter, er sah aus wie Gandhi, er sprach wie Gandhi, ein unglaublich toller Mensch und wir saßen auf dem Boden und haben Themen besprochen, auch hier immer wieder so dieses Persönliche mit reinzunehmen. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals einen Businessplan geschrieben habe, so ein 40 Seiten Dokument, Zahlen, Daten, Fakten, so wie ich dachte, dass genau das Richtige ist, ein Fundament eines guten Businessplans. Und ich merkte beim Präsentieren, er ist immer etwas gelangweilt durch diese Slides durchgegangen. Ich habe ihn überhaupt nicht greifen können und ich habe immer nicht verstanden, was will er von mir. Und er hat mich immer nach dem Warum gefragt. Warum tust du das? Warum machst du das? Was kommt da raus? Wohin willst du? Er hat mir immer wieder diese Frage gestellt, wohin willst du? Er hat gesagt, geh wieder zurück, denk wieder drüber nach. Wir hatten 3 Iterationen und plötzlich ist aus einem 40-Seiten-Dokument ein 2-seitiges Dokument geworden. Es war eigentlich super simpel, aber es war ein Kondensieren meiner Ideen auf ein paar Buchstaben, paar Sätze und dann lächelte er mich an und sagte, now you nailed it, jetzt hast du es verstanden. Nimm das, häng das neben deinem Schreibtisch und wenn du es genauso machst, wirst du erfolgreich sein. Und das ist etwas, was ganz, ganz tief in mir drin ist, was er mir mitgegeben hat. Diese Zeit, diese Iteration, die hat mich wahnsinnig gemacht nachts. Sie hat mich um den Schlaf gebracht, weil ich nicht verstanden hat, was er von mir wollte. Aber der hat mich so gechallenged, dass ich verstanden habe, was letztendlich die Essenz dessen ist, was ich machen möchte.
Toll. Sehr erfrischend.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt Oktober, die ersten Kastanien fallen, der Herbst hält langsam Einzug. Du blickst auf 2 Dekaden erfolgreicher Führung in amerikanischen Highspeed-Unternehmen zurück. Was steht jetzt die nächsten Monate für dich an?
I'm uncomfortably excited. Ich kann es nur noch mal erwähnen.
Wir fragen noch mal anders. In welchem Flieger sitzt du und hast Angst?
Kein Flieger, es ist das Auto, es ist mit meiner Frau. Wir haben uns jetzt erstmal 4 Wochen komplett freigenommen. Wir werden den Hund ins Auto setzen und wir wollen wirklich der Nase nachfahren. Wir haben nichts geplant, wir haben ungefähr eine Route. Es soll eigentlich bis Portugal gehen. Wir wollen so ein bisschen die Spots erleben, die wir eigentlich gar nicht kennen, weil wir viele Fernreisen gemacht haben, aber kenne ich Europa? Nein. Und genau diese Spots, die wollen wir tilgen in der Zeit, wo es nicht so voll ist, wo wir jetzt eben so auch so unsere Zweisamkeit erleben können. Beide meine Kinder sind aus dem Haus. Und jetzt habe ich mal diesen unglaublichen Luxus, mal sowas machen zu können. Und insofern werdet ihr auf Instagram sehen, welche Spots in Europa ich bereise, was ich esse, was wir machen, was wir tragen, wie das Wetter ist. Das steht als erstes vor und dann lasse ich mich auf alles ein, was da draußen kommt. Und in den vergangenen über 25 Jahren habe ich nie mehr als 3 Wochen mal Urlaub gehabt. Und diese Zeit mal zu nutzen, zu kalibrieren und zu gucken, was ich im kommenden Jahr machen möchte, ist, glaube ich, ein Luxus auf der einen Seite, eine gewisse Unsicherheit und vielleicht auch so ein bisschen Angst, die da kommt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass da aus genau dieser Mischung dieser Komponenten was ganz Tolles auf mich zukommen wird.
Ich glaube auch gerade die Zeit jetzt mit einer wundervollen Frau dann auch mal zu verbringen, wo die Kinder aus dem Haus sind, ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig. Freunde von uns, wo die Kinder auch beide dann aus dem Haus waren, habe ich gefragt, und wie geht's euch so? Und dann sagte sie, man muss sich verdammt lieb haben. Und ich glaube, das ist nochmal eine Anstrengung, wenn eben dieses Kapitel geschlossen ist, die Kinder ihre eigenen Wege gehen und man sich dann wieder zu zweit zusammensetzt. Deshalb glaube ich, kein besserer Start, wo jetzt deine Tochter ihr Studium begonnen hat, als dass ihr euch mal um euch beide mal kümmern könnt, mit Hund natürlich, glaube ich, eine gute Sache. Dennoch mal die Nachfrage, weil du hast vor einigen Tagen oder Wochen, glaube ich, ist es jetzt, ich weiß gar nicht, ich die Zeit verloren, aber irgendwann stand in deinem LinkedIn-Post mal drin, dass du dich mit diesem Thema Politik gerade beschäftigst und ob das überhaupt ein Weg wäre. Und ich habe, glaube ich, darauf geantwortet und sehe das eben genauso kritisch auch, dass ich sage, so, warum sehen wir nicht mehr erfolgreiche Manager in der Politik statt eben nur Politiker, also Berufspolitiker? Ist das tatsächlich was, wo du ein Auge drauf wirfst und wir dich vielleicht demnächst auf der politischen Bühne wahrnehmen dürfen?
Ich bin selber gespannt über meine Courage, die ich da vielleicht entwickeln werde. Vielleicht eint uns das, dass wir alle von der Situation, was wir da draußen gerade erleben, so im politischen Diskurs sehr überrascht sind und auch schockiert sind, in welche Richtung sich Politik gerade entwickelt. Es fängt damit an, dass wir eine wahnsinnige Stagnation in Deutschland haben, dass wir uns selber schlecht reden, aber wir auch wirklich polarisierende Tendenzen sehen, die sehr schlecht für unsere Gesellschaft sind. Und jetzt ist so die Frage, was kann ich denn tun? Muss ich das von der Seitenlinie wahrnehmen und über meinem Kopf bestimmen lassen oder habe ich selber die Chance, irgendwo mit teilzunehmen an dieser politischen Diskussion? Und ich habe jetzt über die letzten Monate ganz viel Politiker bei uns im Unternehmen damals erlebt und es ist interessant, wie unterschiedlich die sind und was für unterschiedliche Motivationen sie haben. Und die Frage, die ich mir gerade stelle, hat die Politik Interesse dran, dass von außen jemand kommt, der mit einem ganz anderen frischen Blick an etwas reinkommt? Oder werden die Ellbogen ausgefahren und wird gesagt, wir haben die Ochsentour am Dorfplatz gemacht, haben Prospekte verteilt und vor den Wahlen Rosen und jetzt kommt jemand von der Seite, von links, überholt uns und nimmt uns im Grunde unsere Pöstchen oder unsere Ämter weg. Die Frage, die versuche ich gerade für mich rauszukristallisieren. Hat die Politik Interesse daran, dass jemand von außen kommt und mit einem anderen und frischen Blick hilft und unterstützt, sei es auf nationaler, sei es auf lokaler Ebene. Und wenn eine Bereitschaft da ist, dann würde ich auch Ärmel hochkrempeln und gerne mit anfassen, weil ich irgendwie ein Gefühl habe, wir müssen jetzt alle unsere Zukunft auch selber mitbestimmen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich persönlich.
Da läufst du bei mir ganz offene Türen ein. Ich würde eher sagen, nein, die Politik will niemanden von außen haben. Ich bin auch politisch engagiert und immer gesellschaftskritisch unterwegs. Was ich aber toll finde, ist, dass jemand wie du sich auch mit dieser Materie intensiv beschäftigt und sogar überlegt, da in die Richtung zu gehen. Ich würde dir empfehlen, eine neue Partei, und wir unterstützen dich dabei.
Wunderbar. Und dann gibt's gleich 15% aus dem Stand.
Genau.
Ja, genau. Haben wir gesehen, wie das gerade geht. Sehr spannend. Ja, an der Stelle vielen Dank von unserer Seite, lieber Götz, dass du dir heute die Zeit genommen hast, genau zwischen deinen Gigs bei Google und Snap. Und eigentlich dürfen wir auch Lycos nicht vergessen, wo du ja auch warst, die deutsche Internet-Ikone. Man hat sie fast schon vergessen. Der Lycos-Hund steht noch bei uns zu Hause. Natürlich als Urgestein der Digitalwirtschaft hat man sowas zu Hause noch. Aber genau, vielen Dank dafür. Und wir wünschen dir auf jeden Fall erstmal eine ganz, ganz tolle Zeit mit Frau und Hund, dann eben quer durch Europa. Wir sind sehr gespannt, das auf Insta und Co. zu verfolgen und die nächsten Urlaubstipps von dir mitzubekommen. Und ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Lieber Joy, lieber Harald, ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hab mich hier sehr wohl gefühlt. Das war ein ganz tolles Gespräch. Horrido.
Wir haben zu danken, Götz, für das sehr spannende und sehr erfrischende Gespräch, was wir direkt nach deinem Ausgang bei Snap führen durften. Und ich freue mich auf die Zukunft. Du wirst für mich noch interessanter.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, finden Sie natürlich alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts wie immer auf der Webseite von Deininger sowie auf den favorisierten Podcast-Plattformen Apple Podcast oder auch Spotify.
Die Links finden Sie in den Shownotes.
Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.